Und ich lege mich hier fest, Volker, wir sehen in den nächsten Jahren 43, 44, 45 Grad. Mhm. Und es geht gar nicht darum, hier irgendwie Panik mache oder sonst was. Vollkommen egal, kann man mich beim Wort nehmen. Hier heute, wir sitzen heute hier zusammen, wir sehen die 45 Grad in unserer Region in den nächsten 10 Jahren, 15 Jahren spätestens. Und dann haben wir diese Mega-Hits.
Das Vier-Ohren-Gespräch mit Volker Groß.
Ich wette, auch ihr habt über dieses Thema heute mindestens schon einmal gesprochen. Es liegt auf der Hand, es liegt in der Luft, es scheint brutal vom Himmel. Die vielleicht heißeste Woche aller Zeiten hier bei uns im Radio Bonn-Rhein-Sieg-Kleist. Das beschäftigt uns heute vielleicht mit Werten in dieser Woche über 40 Grad. Und wir fragen, wie dramatisch wird diese Lage wirklich? Welche Auswirkungen hat das auf uns, auf die Natur, auf Tiere, auf uns Menschen? Und können wir überhaupt noch irgendetwas gegen diese außergewöhnlichen Hitzephasen tun? Fragen an unseren Wettermann, Diplom-Meteorologen Dr. Carsten Brandt. Carsten, grüß dich.
Volker, grüß dich, hallo, schön hier zu sein.
Wird das tatsächlich eine so außergewöhnliche Woche, wie wir sie vielleicht noch nie erlebt haben?
Ja und nein. Also schauen wir doch mal gerade nach Spanien. Dort gab es jetzt am Wochenende Temperaturrekorde, 45, 46 Grad. Und da hat es also einige Temperaturrekorde gegeben. Selbst für Spanien sind das Werte, die sehr, sehr ungewöhnlich sind. Wir rechnen jetzt eigentlich in diesen Tagen mit knapp 40 Grad für Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis. Das werden wahrscheinlich keine Temperaturrekorde sein, aber so, sag ich mal, Top 2, Top 3 wird man am Ende sehen. Also es ist außergewöhnlich, extrem heiß, aber auf der anderen Seite gewöhnt man sich schon irgendwie dran, weil, das ist die neue Normalität, ne? Also man wird in nächster Zeit, oder wir haben das eigentlich in den letzten Jahren ja auch schon gehabt, immer wieder sehr, sehr hohe Werte haben, aber die 40-Grad-Marke ist trotzdem immer noch irgendwie was Besonderes und die könnte sein, dass wir sie knacken, Mittwochnachmittag, Mittwochabend.
Die Höchstwerte hier bei uns, ich meine, wir sind ohnehin eine relativ heiße Region im Vergleich zu anderen Gegenden Deutschlands, also so oder so, auf jeden Fall aber auch temperaturmäßig. Woran liegt denn das eigentlich?
Ja, also absolut, wir sind, das denkt man gar nicht, man denkt ja immer an Baden-Württemberg, an Karlsruhe, an Freiburg und sowas. Man hat also viele andere Orte im Kopf, wenn es um große Wärme geht, aber tatsächlich ist Bonn, ich würde auch noch so ein bisschen die Kölner mitnehmen, ungern die große Bruder, aber natürlich Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis, so mit die wärmste Region in Deutschland. Das fällt deshalb, das muss ich vielleicht noch ganz kurz erklären, Volker, das fällt deshalb auch nicht so auf, weil wir keine offizielle Wetterstation, also des Deutschen Wetterdienstes, unten im Stadtgebiet oder im Rhein-Sieg-Kreis in den tiefen Lagen haben. So, deswegen fällt das nicht so richtig auf. Aber wir sind eine der wärmsten Regionen. Hätten wir da eine offizielle Station, dann wären wir immer Top 2, 3, 4 dabei, bundesweit. Warum ist das so? Einerseits diese Lage zwischen den Mittelgebirgen, also Eifel, Sauerland. Dann, wenn die Warmluft kommt, kommt sie ja meist von Süden rein oder von Südwesten, dann muss diese Luft über die Mittelgebirge runter, stürzt dann quasi in diese rheinische Tiefebene runter. Das bringt Wärme und dann ist das hier einfach eine Kochplatte an solchen Tagen. Und dann heizt sich das einfach kräftig auf. Also das sind so die Faktoren. Im Winter ist es andersrum. Im Winter ist die Nähe dann zur, ist ja nur 200 Kilometer, ne, zum Meer, ne, die uns dann Wärme bringt. Aber im Sommer ist es einfach diese Kochplatte, die beiden Mittelgebirge, diese Lage dazwischen, die sorgt für eine außergewöhnliche Wärme.
Wie hoch war der jemals höchste gemessene Wert, den wir hier hatten?
Also offiziell, und das ist dann die Höhenlage gewesen, damals Bonn-Rohleber noch knapp 41 Grad und unten sind wir bei 42 Grad. Ich kann dir genau sagen, wann. 25.07.2019, ja, war das letzte Mal, dass wir so große Wärme hatten. Über 40 Grad, das sind aber inoffizielle Werte dann, wie gesagt, weil es einfach keine offizielle Messstation gibt. Also offiziell sind wir schon mehrfach über die 40 Grad gekommen. 2003 vermutlich das allererste Mal. Da hat die Unistation hier mal was gemessen. Und dann, ja wie gesagt, 2019 mehrfach in dieser Hitzewelle. Das war wahrscheinlich die schlimmste Hitzewelle aller Zeiten. 24. bis 26. Juli. Da sind wir mehrfach über die 40 oder sogar deutlich über die 40 Grad gekommen.
Du hast gerade gesagt, dass die neue Normalität. Wetter und Klima, wir zwei haben schon öfter mal drüber gesprochen. Da draußen erleben wir gerade ein sehr, sehr heißes Wetter.
Ja.
Erleben wir denn da draußen auch ein ganz klar unnormal geändertes Klima, deiner Meinung nach?
Absolut, ja. Das ist schon extrem, gerade bei den Temperaturen gibt es auch gar keine Diskussion mehr drum. Volker, du musst dir mal anschauen, wir haben 3 Grad im Durchschnitt mehr beim Jahresmittel. Also wenn man jetzt mal von diesen Spitzenwerten weggeht, 3 Grad mehr. Europa erwärmt sich und das hat jetzt nicht nur was mit Treibhausgasen zu tun, sondern teilweise auch mit sauberer Luft. Die Sonne knallt einfach mehr durch als früher. Früher, als es noch so rußig hier in den 60er, 70er Jahren, viele können sich ja gar nicht mehr dran erinnern, wirklich. Dann war die Sonne einfach geschwächt oder nicht so stark wie heute. Und Europa erwärmt sich tierisch. Und wir sind 3 Grad, wir sind der Kontinent, der sich am schnellsten erwärmt. Das darf man gar nicht, das muss man einfach mal deutlich sagen. Also 3 Grad drüber. So, und bei den Höchsttemperaturen ist das so wie, wir nennen es eine Normalverteilung, also wie so eine Verschiebung. Also wenn der Mittelwert nach rechts wandert, also nach zur Wärme hin wandert, dann gehen die Spitzenwerte auch mit. Also die Spitzenwerte werden auch immer höher. Und da gibt es unter Fachleuten und unter den allermeisten überhaupt keine Diskussion. Das ist ganz klar bewiesen. Man kann das, und ich krieg das in Social Media da und mit, dann wird so eine Hitzeperiode, ja, früher war das Sommer, früher war das so ins Lächerliche gezogen. Und jetzt übertreiben die Meteorologen. Man muss nicht übertreiben, aber es ist einfach so, das, was früher vielleicht mal 35 Grad war, eine absolute Ausnahmesituation in den 60er Jahren, 70er Jahren, da gab es mal 35 Grad oder sowas hier in der Region. Ein Tag alle 10 Jahre, das muss man sich mal vorstellen. Das ist heute jedes Jahr. Wir haben jedes Jahr mindestens 35 Grad. Ja, und wir werden bald, Volker, und das ist ganz, ganz wichtig, jedes zweite Jahr 40 Grad bekommen. Und ich lege mich hier fest, Volker, wir sehen in den nächsten Jahren 43, 44, 45 Grad. Und es geht gar nicht darum, hier irgendwie Panik mache oder sonst was. Vollkommen egal, kann man mich beim Wort nehmen, hier heute, wir sitzen heute hier zusammen, wir sehen die 45 Grad in unserer Region in den nächsten 10 Jahren, 15 Jahren spätestens. Und dann haben wir diese Mega-Hitze hier.
Wir wollen gleich mal über ein paar Themen sprechen, die sich daraus natürlich ergeben. Wie erklärst du dir, dass das Ganze trotz alledem in dieser öffentlichen Debatte, klar, jetzt haben wir eine wahnsinnig heiße Zeit momentan, also jetzt ist diese heißeste Woche, die wir wahrscheinlich in diesem Jahr erleben werden, und trotzdem, wir waren ja in einem sehr politischen Jahr auch, Bundestagswahl etc., das ganze Thema hat ehrlicherweise so gut wie gar keine Rolle mehr gespielt.
Ja, das wundert mich eigentlich nicht, weil ich glaube, dass ganz viele Menschen da nur noch mit den Achseln zucken.
Weil man es nicht mehr hören kann? Also, oder ist dieses immer die ganze Zeit wurde ja geredet von diesen 1,5 Grad Erwärmung, wo jeder sagt, naja gut, 1,5 mehr.
Egal,
nicht so schlimm.
Nehmen wir mit. Ne? Ja, also es gibt mehrere Gründe. Ich glaube, erstens kann man es nicht mehr hören. Das Thema ist durch. Das kommt vielleicht auch nochmal, vielleicht wenn es richtig extrem wird. Man darf auch nicht vergessen, international ist es auch durch. Also wir sind ja hier nicht eine Insel. In Europa, man muss das ja weltweit sehen. Weltweit spielt das Thema Klimawandel gar keine Rolle. Ich bin ehrlich und sage das so klipp und klar. Wir gehen da einfach auf eine Riesenerwärmung zu. So, das ist
also sehenden Auges in eine Katastrophe hinein. Ist das?
Ja, irgendwo ja. Ich vermute, dass die Menschheit sozusagen, das werden nicht Europäer entscheiden. Das muss man vielleicht auch mal ganz deutlich sagen. Das wird nicht in Deutschland entschieden, das wird nicht in Europa entschieden. Das werden Amerikaner, wenn überhaupt, dann und Chinesen und Inder entscheiden. Da wird man wahrscheinlich in die Atmosphäre eingreifen. Ich vermute, das wird der Weg nachher sein, dass man quasi versucht, dann künstlich zu kühlen, andere Dinge, ne? Das wird der Weg sein, dann, wenn es gar nicht mehr anders geht. Das ist meine Vermutung. So, sparen, also der Weg, den man in Europa auch in den letzten 10, 20, 30 Jahren so überlegt hat, der Mensch reduziert sich, nimmt sich so ein bisschen zurück, respektiert seinen Platz in der Umwelt, versucht, das scheint nicht zu funktionieren. Das wollen die allermeisten Menschen, das wollen übrigens auch nach meiner Ansicht die allermeisten Menschen in Deutschland nicht.
Man will, was bekommst du denn gespiegelt? Also ich meine, du bist auch mit vielen Vorträgen unterwegs zu diesem Thema, triffst natürlich auch auf viele Menschen. Das, was du gerade angedeutet hast, diese Skepsis dessen und dieses Warnen und jetzt malt man hier nicht den Teufel an die Wand, würdest du sagen, ist das das vorhergehende Szenario?
Also es ist so, ehrlich gesagt, sobald es wirklich deutlich was kostet, ist Klimaschutz egal. Das ist der entscheidende Punkt. Und da sind auch sicherlich sehr viele Fehler gemacht worden. Also zu viel Bürokratie, zu viel Berichtspflichten und so. Damit schützt man das Klima letztendlich nicht, was in den letzten Jahren da gelaufen ist. Und man hat natürlich den Leuten auch massiv Angst gemacht. Ich sage es ganz ehrlich, das Schlimmste war sowas wie mit dem Heizungsgesetz, wenn du den Leuten sagst, ihr müsst 100.000, 200.000 Euro für einen Heizungskeller ausgeben. Ja, ist doch ganz klar. Keiner möchte mehr quasi hat dann Angst vor den Dingen und wählt dann Parteien, die alles Blaue vom Himmel versprechen. Ne? Mhm. Also ich glaube, da sind sehr viele Sachen falsch gelaufen, auch politisch. Aber grundsätzlich ist so der Punkt, sobald es was kostet, wird es gefährlich. Ne?
Lass uns mal ganz konkret auf das Klima, gerade auch auf das Stadtklima hier in Bonn gucken, bevor wir gleich auch mal ins Land rausschauen, weil da ist es dann doch am extremsten, gerade in den Städten. Wie kann man dagegen vorgehen? Also ist wirklich das Allheilmittel grundsätzlich Bäume, Bäume, Bäume?
Ja und nein. Also auch da eine kuriose Geschichte hier in Bonn. Es ist so, grundsätzlich ist es gut, dass man Bäume pflanzt. Die kühlen die Stadt. Also gerade bei so einer Hitzewetterlage kühlt das sicherlich ab. Aber Volker, wir setzen teuer Bäume rein in die Straßen mit Riesenstreit. Die Anwohner sagen, hallo Freunde, ich brauche meinen Parkplatz und so weiter. Das kostet sehr, sehr viel Geld, auch die Stadt Bonn. Und es kostet auch sehr viel Geld, diese Bäume dann aufwachsen zu sehen. Du musst die ja dauernd mit Wasser, gerade bei diesen Hitzeperioden dann mit Wasser versorgen. Du hast ein sehr großes Risiko, dass die eingehen. Auf der anderen Seite, und das finde ich das Krasse in Deutschland, ist hier die größte Fellaktion der letzten Jahre, Rodungsaktion unterwegs gewesen. Ob berechtigt oder nicht, denken wir an die Autobahn oder hier den Ausbau auch der S-Bahn, die ja dann nur im Pendelverkehr anscheinend fährt nach Troisdorf, hat man wahnsinnig Bäume gefällt und wird auch noch Bäume fällen. Und also auf der einen Seite mühsam setzt man Bäume in die Straßen und auf der anderen Seite läuft die Kettensäge heiß. Ich überspitze das jetzt mal so ein bisschen. Aber ich finde, oder klar gesagt, Gas und Bremse gleichzeitig. Und das funktioniert nicht. Das heißt, wir sind in der Bilanz, und das interessiert mich eigentlich als Meteorologen, und in der Bilanz sind wir eigentlich nicht gut unterwegs. Wir haben zwar mehr Bäume in der Stadt, aber längst nicht genug. Und auf der anderen Seite verlieren wir netto, also wenn du wirklich schaust, wie ist die Nettobilanz, nicht die Bilanz der Stadt Bonn, die sagt, wir haben ein paar hundert oder ein paar tausend Bäume. Wie viel haben wir wirklich in der Stadt? Da verlieren wir Grün, wir verlieren alte Bäume, wir verlieren, sag ich mal, wildes Grün. Und das ist eigentlich katastrophal. Das ersetzen die paar Straßenbäume nicht. Also mich interessiert diese Nettobilanz.
Ne? Wenn wir jetzt mal konkret auf die Werte auch in dieser Woche gucken, ja, in der Stadt, also Flächen, die sich aufheizen, kannst du da was Konkretes liefern? Ja. Also wo man wirklich sagen kann, da ist es dann doch deutlich zu spüren.
Also einerseits die Nächte, mal ganz wichtig, schläfst ja schlecht bei der Hitze. Also Bonner Nordstadt hatte jetzt in der letzten Nacht schon 21 Grad. So, die kommenden Nächte werden 25 Grad heiß in der Nordstadt. Wer da keine
Tropische
Nächte, ja. Hatten wir schon mehrfach gehabt, aber die nächsten werden hart. Und dann hast du tagsüber dann 35 bis 40 Grad. Dann kannst du schlecht arbeiten, dann bist du nicht ausgeruht und so weiter. Das wird also für ganz viele sehr, sehr schwierig. Ganz konkret mal heiße Stellen. Gehen wir auch mal in den Rhein-Sieg-Kreis, wo es richtig heiß wird, das wissen gar nicht viele, ist zum Beispiel so die Hangelarer Heide. Ja, das ist eine der wärmsten Stellen. Ist jetzt komplett trocken, der Rasen. Dieses Jahr kommt hinzu, dass diese Trockenheit ein Problem ist. Wenn du wenig Feuchtigkeit im Boden drin hast, kann der Boden auch nicht viel Wärme aufnehmen. Ja, die Sonne knallt da rein, dann heizt sich das auf. Dann hast du da oben in St. Augustin die eine der heißesten Stellen der Region. Da hast du dann 41, 42 Grad, wenn du vielleicht irgendwo anders 38, 39 hast. Ne?
In den Städten, wenn du jetzt zum Beispiel auch auf Schulhöfe beispielsweise mal guckst, ne? Zu betonierte Schulhöfe, die Kids sind da drauf, im Grunde wie auf einer Kochplatte, oder?
Ja, nicht? Absolut. Du musst mal mit einer Infrarotkamera da unterwegs sein. Und ich bin das ab und zu, ich habe das jetzt hier auch ich nenne jetzt mal keine Schulnamen, ja, aber ich habe das mal gemacht, als es jetzt am Sonntag mal so heiß war, einfach mal mit der Infrarotkamera mir die Oberflächen angeschaut. Da hast du locker 60, 70 Grad auf den Asphaltflächen. Und das wirst du jetzt auch in diesen Tagen haben. Also die Asphaltflächen, die Betonflächen heizen sich unglaublich auf. Das heißt, auf der einen Seite ist es richtig, da mehr Bäume rein ins Spiel zu bringen auf die Flächen, auf die Schulflächen. Andererseits muss man natürlich auch denken, man darf natürlich die Schulflächen jetzt nicht nur gegen Hitze wappnen. Die Kinder wollen auch spielen. Ne? Die Asphaltflächen sind auch nicht ganz unwichtig, weil du da drauf, weiß ich, da stellt man sich auf, da hat man eine Versammlung, da spielt man keine Ahnung was. Und also man muss da so einen Balance finden. Das ideale Schulhofklima besteht quasi darin, dass du auf engstem Raum 4-5 Mikroklimate anbietest. Einmal so ein bisschen kuschelig kühl, ja, geschützt mit Bäumen und Grün. Auf der anderen Seite hast du vielleicht eine sonnige Fläche, die auch richtig heiß sein darf. Ja, die ist nämlich zum Beispiel im Winter wichtig oder im Frühjahr und Herbst, wo es nicht so warm ist, damit du da dich wohlfühlst. Also auf den Punkt gebracht, 3-4 Mikroklimate in einem auf dem Schulhof, das wäre wahrscheinlich der ideale Schulhof. Und wir reden ja immer von Demokratie, fragen wir doch auch mal die Kids. Ja? Was die wollen, das fände ich noch viel besser, als wenn das irgend so ein Meteorologe von oben dann entscheidet oder die Bezirksregierung oder wer auch immer. Ich glaube, die wissen ganz genau auch schon gefühlt, was gut wäre auf dem Platz. Ne?
Wirst du für so Beratungen hinzugezogen? Also wäre es sinnvoll, genau für auch neue Schulprojekte, beispielsweise Schulhöfe, genau so zu gestalten?
Ja, das wäre eigentlich ein tolles Geschäftsmodell jetzt für mich, Volker. Also das bisher noch nicht, aber das könnte wirklich eine Nische sein. Genauso Spielplätze, das Gleiche. Ja, da kann man auch einiges machen. Und zwar jetzt nicht nur an Hitzeschutz denken, auch da, dass man sich das ganze Jahr über wohl fühlt. Also auch da, das wäre eine schöne Sache. Ich glaube, da könnte man wirklich einiges dazu beitragen, damit das ganzjährig für die Kinder steht der am Mittelpunkt, aber meist warten ja die Eltern, ne? Je nachdem wie klein die Kinder sind, dann am Spielplatz auch, dass alle sich wohlfühlen und auf dem Schulhof natürlich auch. Ja, da könnte man wirklich einiges machen. Ja.
Gibt es eigentlich so eine aus deiner Sicht sinnvolle Hürde für hitzefrei? Also ich weiß, dass das ja Schulen mitunter ganz unterschiedlich regeln. Es gibt so eine Ansage dann eben auch aus der Landespolitik. Aber gibt es aus deiner Sicht so eine, wo man sagen muss, also wenn der Wert im Klassenraum überschritten ist, dann ist auch die Konzentration futsch.
Also ich habe natürlich an meiner Jugendzeit, Volker, ich bin ja ehrlich, immer für hitzefrei plädiert, ne? Aber nein, unabhängig von den gemessenen Werten. Ich meine, man war früher wahrscheinlich sogar großzügiger als heute. Wir haben uns da so ein bisschen auch an die Wärme adaptiert, nenne ich das mal. Aber wenn wir im Klassenzimmer über 27 Grad haben, das ist ein No-Go. Und wenn da noch irgendwie noch die Sonne reinscheint, ist komplett vorbei. Also der Limit ist so, finde ich, 26, 27 Grad. Ganz ehrlich, Mathe ist schon so schwer. Und wenn man dann so, nein, also da ist einfach eine Grenze. Ich würde die bei 26, 27 Grad ziehen, auf jeden Fall.
Wenn man jetzt so eine Woche sieht wie diese, wo es einfach richtig hart runterknallt, was die Sonne angeht, die Temperaturen nach oben schießen, welche Auswirkungen hat das auf Natur, auf Tierwelt, auf das, was du draußen beobachtest?
Ja, fällt mir direkt mal ein. Bitte denk dran, auch den Vögeln Wasser hinzustellen. Das ist mal so ein ganz konkreter Tipp. Die haben natürlich genauso Durst. Stellt den Schälchen jeden Tag einfach das Auffüllen mit frischem Wasser. Die sind auf der Suche, auch der Igel sucht zum Beispiel Wasser. Ne? Das ist ja alles ausgetrocknet draußen. Das ist wirklich dramatisch. Das hat für die Natur massive Konsequenzen. Und ich mache mir natürlich, da sind wir bei den Bäumen wieder, auch Sorgen um die Bäume da draußen, weil halten die diese Backofenhitze jetzt wieder aus, ne? Wieder von über 40 Grad. Also ich vermute, dass wir da auch wieder große Schäden, Stichwort Borkenkäfer und so, im Kottenforst wieder sehen werden. Ne? Das heißt, die Fichte hat gerade bei diesen hohen Temperaturen sehr große Probleme.
Ne? Das Ganze macht natürlich auch was mit den Menschen. Also viele warnen ja auch. Der Deutsche Wetterdienst mitunter warnt ja auch. Tust das auch. Gerade die Sonne beispielsweise in den Mittags- und in den Nachmittagsstunden zu meiden. Kannst du was über diesen UV-Faktor sagen? Ja. Also wie schnell das sehr gefährlich werden kann?
Ja, also wichtig ist zum Beispiel in den Mittagsstunden, man muss das immer wieder erwähnen, wenn man draußen ist, bei diesen Werten hier, ab 38 Grad, dann hast du eine fühlbare Temperatur teilweise von über 50 Grad. So, und das ist, deswegen habe ich zum Beispiel auch die Feuerwehr entsprechend drauf gewarnt, hier muss man sich mal vorstellen, mit voller Montur, wenn du im Einsatz bist, da brauchen die, da haben die extreme Belastungen und können dann einen Hitzekollaps bekommen, deswegen ist auch ganz wichtig, dass man zum Beispiel da die Mannschaften schnell wechselt, die können ja nicht, die müssen ja in Einsatz, aber wenn man das kann, bitte die Mittagsstunden irgendwie vermeiden, dass man sich der Sonne da aussetzt. Wie gesagt, fühlbare Temperatur über 50 Grad. Bei diesen Werten, und du hast Oberflächentemperaturen von 80 Grad, das ist einfach kein Wohlfühlfaktor mehr. Ja? Gerade wenn man vielleicht auch noch chronisch angeschlagen ist, wenn man vielleicht Herz-Kreislauf oder Probleme hat und auch die Nacht nicht gut geschlafen hat. Noch was Wichtiges, was man immer vergisst, aber es gibt da wirklich dramatische Fälle, weil das einfach auch nicht mit Absicht passiert. Tiere im Auto, ist nur so ein Klassiker, oder Kinder im Auto. Man schüttelt zwar dann immer den Kopf, wie sowas passieren kann, aber man geht vielleicht nur, man denkt, ach, eine Minute hole ich nur ein paar Brötchen in der Bäckerei jetzt mal und dann lässt den Hund einfach hinten drin. Jetzt nur mal als Beispiel, innerhalb von 5 Minuten hast du bei 30, 35 Grad, 50 Grad im Auto. Weiß eigentlich jeder, aber trotzdem passiert das immer wieder.
Ja.
Bitte sowas nicht machen und auch nicht denken, ah, ich bin sofort wieder da. Das ist schon der Grundfehler. Raus und Kinder und Babys sowieso nicht. Extreme Lebensgefahr nach 5 bis 10 Minuten in geschlossenen Systemen wie so ein Auto oder ein Bus oder ähnliches. Ne?
Wenn man bei diesem Wetter jetzt beispielsweise Nachmittag ins Freibad geht, früher hatte ich immer den Eindruck, also da gab es den Sonnenschutzfaktor 6, vielleicht mal 9, in großen Phasen mal 12.
Ja.
Inzwischen sind wir bei 50 oder auch 100. Ist das eine Veränderung, die du wissenschaftlich auch belegen kannst?
Ja, also die Sonne ist schon stärker geworden, auf jeden Fall. Also du hast einfach eine stärkere UV-Strahlung. Das liegt einfach daran, dass die Luftqualität, also eigentlich ist eine Erfolgsgeschichte, Volker. Man, komischerweise wird das gar nicht so gefeiert. Eigentlich die Luft ist sauberer draußen geworden. Die ist so, man mag es gar nicht glauben, die ist so sauber wie seit 200 Jahren nicht. Seit nicht mal an Anfängen der Industrie, vor der industriellen Revolution war die Luft wahrscheinlich nicht mal so sauber wie jetzt. Das muss man sich mal vorstellen. Aber das sorgt auch dafür, dass die Sonnenstrahlen durchknallen. Ja? Das heißt, du hast innerhalb kürzester Zeit auch einen Sonnenbrand. Und ja, ob man da wirklich jetzt mit gleich UV-Faktor 40, 50, ich glaube, das ist auch ein eine Werbegeschichte, ob man da jetzt gleich mit sowas anfangen muss. Ich würde generell, ehrlich gesagt, sagen, zwischen 11 und 14 Uhr nicht in die Sonne, mal abgesehen von der Hitze, sondern das ist so aggressiv, man holt sich eher schnell einen Sonnenbrand. Man kann das im Herbst, Frühjahr, dann kann man in die Sonne auch mittags, das ist gut, aber jetzt so um Sonnenhöchststand besser meiden, macht es dann ein bisschen später, dann später am Nachmittag, dann ist die nicht so aggressiv. Also ich würde generell sagen, lieber dann in Schatten legen, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ne?
Immer wenn wir auch über das Thema Klimawandel gesprochen haben, kommen ja die Starkregenereignisse, es kommen die langanhaltenden Hitzeperioden, also sozusagen die Peaks, die höher werden in diesen extremen Ereignissen. Woran liegt das eigentlich?
Also bei der Temperatur ist es zum Beispiel so, du hast natürlich Treibhausgase und die sorgen langfristig dafür, dass sich einfach diese Bilanz der Erde, ne, zwischen zugestrahlter Sonnenenergie, davon leben wir ja alle, und dem Verlust an langwelliger Strahlung, also Wärmestrahlung in den Weltraum, sich einfach so ein bisschen verschiebt. Und dadurch wird das hier einfach immer wärmer auf der Erde. Und der Effekt ist langfristig sehr, sehr stark. Man kann dann irgendwann davon ausgehen, und politisch wird sich das ja wohl zumindest so mit Sparmaßnahmen ja nicht mehr ergeben. Und das muss man auch vielleicht mal sagen, die nächsten 20, 30 Jahre sind ja schon in der Luft, Volker. Ne? Egal, wenn du jetzt sagst, komm, lass uns hier einen CO2-Staubsauger oder sowas oder lass uns irgendwas erfinden. Das wird so schnell nicht funktionieren. Die nächsten 10, 20, 30 Jahre sind in der Luft. Das geht also weiter aufwärts. Also da wird es wärmer und das ist der Grund. Also da verschiebt sich einfach durch die Treibhausgase etwas. Dann kommen noch andere Sachen. Die Meere sind natürlich wärmer geworden. Also das schaukelt sich zusätzlich dann auf. Ja, und möglicherweise darüber, weil einfach die Luft etwas mehr Wasserdampf aufnehmen kann. Also ihr kennt das, warme Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen. Dadurch kann es sein, dass du einfach auch etwas stärkeren Regen pro Zeiteinheit hast. Also du hast eine höhere Regenintensität und möglicherweise daraus auch mehr Starkregen. Wobei man auch da immer so ein bisschen sagen muss, so wie bei der Hitze in der Stadt, da sind wir ja an vielem selber schuld, weil wir uns die Stadt so zupflastern und sag mal schwarze Dächer, ne? Man könnte viel mit Farben arbeiten, mit weißer Farbe. Ist das beim Starkregen natürlich auch so? Viel ist hausgemacht. Man schiebt dann da sehr viel auf den Klimawandel und sagt, ja, das ist alles global. Aber ich sag mal, wenn man in da baut, wo immer wieder Hochwasser war, dann muss man sich nicht wundern. Also da müssen wir schon uns auch an unsere eigene Nase. Soweit ich ja sage, weltweit können wir wenig einrichten, aber vor der eigenen Haustür sollten wir ein bisschen besser werden.
Du beobachtest das Wetter ja schon wirklich seit sehr, sehr vielen Jahren. Kannst du sagen, dass diese anhaltenden Phasen sich schneller verändern? Also sag mal, ein Wetterwechsel, der jetzt vielleicht kommt. Wie lange bleibt jetzt beispielsweise eine solche Hitzephase?
Die Frage ist eher, ob das gerade bei diesen stabilen Hochdrucklagen nicht länger anhalten ist. Denk mal an dieses Frühjahr zurück und denk mal an 2018, 2019 zurück, also die letzten großen Hitzewellen und Trockenphasen. Da blieben diese Hochdruckgebiete unglaublich lange. Das war ja in diesem Frühjahr auch so eine Geschichte, ist deshalb nicht so stark aufgefallen, weil das letzte Jahr so nass war. Da hat es ja durchweg geregnet, war furchtbar. Und dann kam plötzlich der Februar dieses Jahr und dann war das wochenlang nur stabiles, schönes Wetter in diesem Frühjahr. Es war ja unglaublich schön. So, und auch da könnte möglicherweise schon Veränderungen drin liegen, dass dieser Rhythmus, den wir hier normalerweise haben, den ja auch nicht jeder mag, ne? Ein Tag schön, ein Tag nass, zwei Tage wieder schön, ein Tag nass. So dieses klassische Westwindwetter, dass es diesen Rhythmus ja immer seltener gibt, ne? Und wir eher so in diese Geschichte gehen wie letztes Jahr. Dann regnet es einfach, hast du den Westwind die ganze Zeit oder Tiefdruckgebiet hier drüber mit Dauerregen, was dann wieder Hochwassergefahr bedeutet. Oder andersherum, wie in diesem Frühjahr, wochenlange Hochs, betontrockene Böden und der Rhein hat nur noch wenig Wasser gerade, dass die Schiffe noch fahren können einigermaßen. Also eher das Muster verändert sich möglicherweise und eher in Richtung stabil, also entweder ganz nass oder ganz trocken.
Wie lange bleibt das jetzt hier so heiß?
Also erstmal, ja, da gibt es eine gute Nachricht zumindest. Am Donnerstag kommt der Temperaturschutz, wo das auch, sag ich mal, körperlich schon nicht so ganz einfach wird, weil man kommt da von 40, 41 Grad, Volker, und dann gehen wir am Wochenende runter auf teilweise unter 10 Grad nachts. Also schon ein heftiger Absturz, der da kommt. Auf der anderen Seite ist der wieder gut, weil man kann die Gebäude wieder kühlen. Ich glaube, das war nicht die letzte Hitzewelle dieses Jahr. Ich bin kein Hellseher, wir können ja immer nur so 5 bis 10 Tage vorausschauen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das Muster sich nochmal wiederholt. Ja, dass wir dann vielleicht nochmal 4, 5 Tage oder 6 Tage Hitze bekommen. Ende Juli ist meist übrigens dann auch Ende Juli der Zeitraum für große Hitze oder im August, Anfang August. Also, wenn wir Glück haben, war es das. War es die schlimmste Hitze, aber mein Gefühl sagt mir, da kommen noch ein oder zwei Hitzewellen dieses Jahr auf uns zu. Und wenn wir Pech haben, stehen wir dann nochmal vor 40 Grad. Ne?
Aber du sagst gerade, also 5 Tage, das ist wirklich das Seriöse, was man grob vorhersagen kann. Ansonsten sind es doch langfristige Trends, die man nur so erahnen kann.
Genau, Trends. Oder? Also manchmal mit diesen Hochdruckgebieten, zum Beispiel im Frühjahr, da war das schon zu sehen. Das bleibt und bleibt und bleibt. Dann kannst du auch mal sagen, ja, 10, 14 Tage. Das heißt aber nicht, dass man dann genau sagen kann, Bornheim 14 Grad ne, in 2 Wochen. Mhm. Das funktioniert nicht. Aber also zum Beispiel auch KI ist da ja so ein großes Thema, so ein Schlagwort, das wird alles verändern und so. Ja, es macht es zum Beispiel ein bisschen besser bei der Wettervorhersage. Also interessanterweise am Ende des Zeitraums, so 5 bis 10 Tage, ist die KI besser als diese großen Computermodelle. Ne? Also da tut sich schon was. Ja, vielleicht wird das auch mal auf 7 oder 10 Tage dann noch besser. Aber man darf da keine, das ist ein chaotisches System. Ja, und ich meine, versuch du mal so eine Luftblase in deinem Kochtopf, wenn du das Wasser zum Kochen bringst, vorher zu sagen, wo steigen die Luftblasen auf? Viel Vergnügen. Ja, also selbst vielleicht mit dem Quantencomputer schaffst du das dann. Ne?
Was forderst du von Städten, von Gemeinden, von Behörden, auf solche Phasen jetzt zu reagieren?
Wichtig ist Klimaanpassung, also schon ernst nehmen, und das geht jetzt nicht nur um Bäume, sondern es geht generell den Fokus darauf zu haben, auf gerade diese Hitzeperioden werden uns beschäftigen. Um das vielleicht nochmal ganz klar zu sagen, die 45 Grad kommen. Also das, was Spanien erlebt, kommt zu uns. Die Frage ist, wie schnell? Ja, und im Augenblick glaube ich eher schneller als langsamer. Also in den nächsten Jahren werden wir hier Hitzewellen sehen, die sind extrem. Darauf müssen wir uns einstellen, darauf müssen wir auch eine alternde Bevölkerung darauf einstellen. Es geht ja nicht nur darum, dass gesunde Menschen das irgendwie gut überstehen, sondern wir haben einen sehr hohen Altersdurchschnitt. Wir haben sehr viele Menschen, die gebrechlich sind, die mit Hitze überhaupt nicht gut klarkommen. Also da ist einiges an Fokus, sage ich mal auch. Ich sag mal, im Krankenhaus Klimaanlagen, im Pflegeheim Klimaanlagen und so weiter. Also das wird, glaube ich, ein Schwerpunkt, weil das wird sich nicht vermeiden lassen. Also wir kriegen diese ganz große Hitze und das, was wir jetzt aktuell erleben, ist nur ein Auftakt.
Sind kleine Dinge notwendig, dass man beispielsweise also Trinkwasser in den Städten anbietet etc., irgendwie schattenspendende Themen irgendwie noch einrichtet?
Ich habe das immer, also so ein Brunnen, also früher hat man ja fast drüber gelacht. Das war immer schön als Jugendlicher, weißt du, dann da sich aufzuhalten und dann man ist so schöne Aufenthaltsqualität, angenehm. Dann ist das so ein bisschen ja gerade in den letzten Jahren, auch durch Kosten, ne, also so teuer sowas betreiben zu lassen, so ein bisschen vernachlässigt worden. Ich sag dir, so ein Brunnen steigert unglaublich die Aufenthaltsqualität, die Lebensqualität in so einer Stadt. Nicht jeder hat eine Klimaanlage zu Hause, erstens, ich übrigens auch nicht, und zweitens hat nicht jeder, sag ich mal, einen Balkon und nicht jeder hat irgendwie einen grünen Schutzraum, wo man sich irgendwo ein bisschen abkühlen kann. Da ist ein Brunnen auch psychologisch eine Wohltat. Sepp muss gar nicht die Füße rein, sondern nur, wenn man da sitzt und das rauscht, das Wasser. Und ich habe beobachtet, und ich finde das sehr faszinierend zu sehen, ich habe es in München letztes Jahr zum Beispiel gesehen, an so einem Brunnen, an so einem heißen Tag, wie viele Leute, Mensch und Tier und Hund, alle rangehen und an den Brunnen sich abkühlen und plaudern und genießen bei extremer Schwüle. Ganz wichtiger, ich halte das für kritische Infrastruktur inzwischen. Oder so eine Nebeldusche. Ich habe das in Wien gesehen. Ein Brunnen auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann Duschen, die feine Tröpfchen verteilen. Jetzt denkt man erstmal, wie verrückt. Nein, bei so einer Hitze total angenehm. Vielleicht auch, wie gesagt, psychologische Faktoren, die da eine Rolle spielen. Aber du kühlst runter, du kommst runter, du erträgst das besser. Darum geht es das. Und man, also da kann man viele Dinge, die gar nicht mal so teuer sind, machen. Und wir müssen gar nicht drüber reden. Wie im Mittelmeerraum. Schaut doch einfach mal hier auf Zypern oder so. Dann hast du so Abdeckungen über der Fußgängerzone, damit da die Sonne nicht reinknallt. Ne? Also du kannst sehr viel machen, um Menschen vor Hitze, kostengünstig vor Hitze schützen. Ne?
Du erklärst seit Jahrzehnten Wetter. Vielleicht hast du noch drei kleine Tipps für alle Hitzegeplagten da draußen. Wie geht der professionelle Wettermann, der mit Hitze natürlich theoretisch extrem gut umgehen kann, auch praktisch mit diesem Phänomen um?
Also, ich mache Folgendes. Ich versuche zu lüften nachts, soweit es irgendwie geht, also die Bude runterzukühlen. Ich sehe das immer wieder mal, viele machen das falsch. Also lüftet, soweit es geht, ohne dass die Einbrecher reinkommen, ne? Sag ich mal nachts runter. Sonne raushalten, so Rollläden runter, das bringt schon mal massiv, von allen Seiten, das kommt ja gerade so, Sonnenhüter, Rollläden runter, Jalousien raus, keine Ahnung, was ihr alles habt, Sonne raus, bringt auch schon mal sehr viel. Dritter Punkt, persönlich in den Wald rein. Auch hier die Wälder nachmittags, Waldspaziergang, abends in den Wald, kommt man schon mal runter, sind die kühlsten Stellen in der Region, Kottenforst, Siebengebirge, macht einen Spaziergang. Kein Sport bei der Hitze, aber so ein bisschen runterkommen, das sind so die drei Tipps, die ich habe.
Und ansonsten Kopf schnell unter Wasser, egal
in welchem, auch immer,
Freibad oder See. Vielen, vielen Dank, lieber Carsten, unser Wettermann Carsten Brandt, über die vielleicht heißeste Woche des Jahres.
Gerne doch. Kommt gut durch die Hitze. Tschüss.
Volker Gross, das Vier-Ohren-Gespräch.
Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch in Zukunft mit dabei seid und diesen Podcast abonniert. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dieser Folge oder wen ihr euch als nächsten Gast wünscht. Danke, bis zum nächsten Mal.